Willkommen auf Crime Time. Heute mit Stories von Susanne Henke. Spezialgebiet: unfreiwilliges Ableben und andere Abgründe. Susanne erzählt Geschichten von ganz normalen Menschen. Dass die Sterberate dabei überdurchschnittlich hoch liegt, heißt nicht, dass sie Mord für eine Lösung hält, die bei Bedarf mit einer schrecklichen Kindheit entschuldigt werden kann. Aber manchmal wirkt der Gedanke der dauerintrigierenden Giftspritze, den Garaus zu machen, irgendwie befreiend, auch ohne Kindheitstrauma. Ihre Geschichten, Figuren und Schauplätze sind ausnahmslos frei erfunden. Ähnlichkeiten, die im Auge des Betrachters entstehen, sind herzlich willkommen, aber natürlich rein zufällig. Susanne Henke, ein todsicheres Gespür. Die Welt drehte sich noch, zumindest bei Global Entertainment. Allein 40 Zeitschriften, vom Ratgeber für die Hausfrau bis zum Nachrichtenmagazin für den Entscheider, wurden hier produziert. Kurz nach Mitternacht leuchteten nur noch einzeln versprengte Quadrate in der schwarz glänzenden Fassade des Turms. Der Globus auf dem Dach drehte sich unermüdlich und sandte sein Licht in die Stadt. Sven saß seit Stunden an seinem Schreibtisch, der Rücken krumm, die Augen gerötet, der Aschenbecher übervoll, die rote Lockenpracht zerzaust. Außer dem Schein seines Laptops kämpfte nur eine kleine Halogenlampe gegen die Nacht, die sich langsam in das mönchszellengleiche Zimmer fraß und ihn zu verschlingen drohte. Auf dem Flur brannte die Notbeleuchtung. Die hektische Betriebsamkeit war einer einlullenden, nur vom Summen der Drucker unterbrochenen Stille gewichen. Mit einem Ping spuckte der Fahrstuhl einen Boten auf dem Stockwerk aus, zu erkennen am provokativ langsamen Schritt, begleitet vom leisen Rascheln der Korrekturabzüge. Er zündete sich die letzte Zigarette an, zerknüllte die Packung und beförderte sie mit einem gezielten Wurf in den Papierkorb. In Zeiten schrumpfender Anzeigenmärkte wurde auch der Globus immer dünner. Einige Ressorts hatten bereits Stellen eingebüßt. Die Themenkonferenzen hätten den Titel Fight Club verdient. Sechsmal hintereinander hatte er den Kampf um einen Platz im Heft verloren. Er ging nur noch mit Magenschmerzen in die Redaktion. Welcher Teufel hatte ihn vor 4 Monaten bloß geritten, eine Eigentumswohnung zu kaufen? Aber Sabine schien so begeistert beim Anblick des Gartens. Sabine war weg und der Sommer buchstäblich ins Wasser gefallen. Der Garten hatte ihm nichts als Arbeit eingebracht. Die Geschichte über Saw würde ihm Aufschub gewähren, wenn doch das Okay aus der Chefredaktion endlich käme. Der Klang dynamischer Schritte ließ ihn herumfahren. Thaddäus von Haaren, sein bestgehasster Kollege, Liebling des Ressortleiters, neuer Star des Globus und zufällig auch der neue Freund von Sabine, lehnte lässig im Türrahmen.
»Ich glaube, du hast mal wieder für den Papierkorb gearbeitet.«
Sven steppte im Staccato-Schritt über den schmalen Flur. An der Tür zu Ebenwalds 3-Achsen-Chefbüro prallte er beinahe mit Sekretärin Annegret zusammen. Mit ihren 1,75 konnte sie locker auf ihn herabsehen. Unwillkürlich wich er einen Schritt zurück. Sein Teint passte sich seiner Haarfarbe an. »Nicht gleich heulen! Heute Abend fliegt nur deine Geschichte raus!« Ebenwald lag mit hochgelegten Füßen in seinem Sessel. Nur sein Kopf ragte über die Schreibtischkante hinaus.
»Tut mir leid, Sven. Entscheidung von Werner.«
Svens Magen schien sich nach außen zu wölben und über seinem Kopf zusammenzuziehen.
»Warum?« »Er will Thaddäus Schönheits-OP als Aufmacher.« »Silikon statt Sklavenarbeit?«
Ebenwalds Mundwinkel zuckten.
»Er glaubt, an der Saw-Geschichte ist etwas faul.« »Da ist nichts faul, das weißt du genau. Werner sieht das anders.«
Sven schlich zurück in seine Zelle. sollte er sich auf dem Arbeitsamt in die lange Schlange der arbeitslosen Journalisten einreihen oder aus dem Fenster springen. Vom Springen hatte er Angst. Er war nicht schwindelfrei und würde es gar nicht schaffen, an die Brüstung zu kommen, ohne sich zu übergeben. Er malte sich eine trostlose Karriere als Meldungsschreiber bei einem Provinzblatt aus. Und das hämische Grinsen seiner Eltern: »Haben wir dir doch gleich gesagt, hättest lieber was Anständiges lernen sollen.« Er schaltete den Rechner aus, nahm seine Jacke und flüchtete aus seinem Büro. Auf dem Weg zum Fahrstuhl streifte er eines der gerahmten Titelbilder. Ein Containerschiff mitten auf dem Ozean, das eine Spur gelber Giftmülltonnen hinter sich ließ. Einer der größten Umweltskandale, die der Globus aufgedeckt hatte. Daneben Spendenskandale, Abhöraffären, Menschenhandel. Die Saw-Story würde sich nahtlos in diese Reihe einfügen.
»Wer nicht wirklich für den Journalismus brennt, sollte es lassen«,
hatte sein Professor ihm geraten. Die Fahrstuhltüren öffneten sich. Sven stieg in die leere Kabine. 7 Wochen ohne Story. Er presste den Daumen auf den obersten Knopf. Zum letzten Stockwerk musste er zu Fuß gehen. Berner achtete streng auf die Abschottung seines Refugiums. Mit seinen Redakteuren traf er sich im Produktionsraum oder in ihren Büros. Sein Heiligtum im 25. Stock bekamen nur wenige Auserwählte jemals zu Gesicht. Im Vorzimmer keine Spur von Eleonora Dragovic, Berners persönlicher Sekretärin und Leibgardistin. Die Verbindungstür war geschlossen, ihre Polsterung so dick, dass ein Anklopfen sinnlos schien. Sven trat ein und stutzte. Berners Residenz war kleiner, als er sich vorgestellt hatte. Zwar boten bodentiefe Fenster zu beiden Seiten einen schwindelerregenden Blick über die Stadt. Die Bücherwand hinter dem Schreibtisch am Kopfende des Raumes einen Eindruck von der Belesenheit des obersten Blattmachers, doch der Weg dahin war kurz. Berner stand mit dem Rücken zu ihm vor seiner Bibliothek, beide Arme ausgebreitet, als wollte er die Lücke bläulichen Lichts schließen, die in seinem gedruckten Wissen klaffte. Sven räusperte sich. Blitzschnell drehte Berner sich um.
»Wie sind Sie hier reingekommen? Frau Dragovic war so freundlich.«
Berner winkte Sven heran.
»Kommen Sie wegen der Saw-Geschichte? Es gibt keinen Zweifel an der Echtheit der Unterlagen. Mehrere Informanten bestätigen die Angaben. Die Geschichte ist heiß.«
Berner zog die Augenbrauen hoch.
»Wollen Sie meine Entscheidungsfähigkeit anzweifeln?«
Sven schwitzte.
»Aber Sie selbst haben das Thema doch abgesegnet. Meier, Sie haben als einer der Besten Ihres Jahrgangs abgeschlossen und in der Vergangenheit ein sicheres Gespür für Themen bewiesen.«
Er legte den Arm um Svens Schulter.
»Was Ihnen noch fehlt, ist der Sinn für Zusammenhänge.«
Lautlos glitt das Regal zur Seite, gab den Blick auf einen fensterlosen Raum frei. Eine militärische Kommandozentrale im Miniaturformat. 15 Computerbildschirme auf einem halbrunden Terminal, dahinter eine Monitorwand, die die aktuellen Titel der Global Entertainment Objekte anzeigte. Über dem Globus blinkte eine rote Signallampe. Ein schlaksiger Mitzwanziger in Jeans und Sweatshirt herrschte allein über dieses Imperium. Ohne sich umzudrehen, sagte er:
»Die Schönheit kommt gerade auf den Schirm.«
Berner tippte ihm auf den Rücken.
»Ben, ich habe dir den Autor der Sklavenarbeit mitgebracht. Ah, ein wahrer Journalist, der den Dingen auf den Grund geht.«
Er zog einen zweiten Stuhl heran.
»Sie werden sehen, wir überlassen nichts dem Zufall.«
Ben holte Thaddäus Schönheitsgeschichte, Karriere durch Kurven nach Mars, auf den Monitor und startete ein Programm namens Marfogen. Nach 2 Minuten sprang eine Maske auf.
55% der Frauen zwischen 25 und 30 mit einem Einkommen unter 30.000 Euro pro Jahr fühlen sich durch diesen Titel angesprochen. 85% der Männer zwischen 30 und 45 mit einem Einkommen über 100.000 Euro pro Jahr fühlen sich von dieser Aussage bedroht. Vorschlag: Thema in Die globale Frau schieben oder Titel ändern in Markantes Managergesicht nach Mars. Markantes Managergesicht ist in Ordnung,
sagte Berner. Ben markierte den neuen Titel und leitete den Artikel mit dem Vermerk
»Bitte entsprechend anpassen«
weiter. Sven brachte keinen Ton heraus. Berner bot ihm eine Schale mit Süßigkeiten an.
»Jeder Schokoriegel wird bis zum Exzess am Kunden getestet, bevor er auf den Markt kommt.«
Wie in Trance griff Sven nach einem Riegel.
»Mit dem Marktforschungsgenerator haben wir endlich ein adäquates Instrument zur zeitnahen Analyse des Leserverhaltens zur Hand.«
Ben hatte inzwischen die Auswertung der Saw-Geschichte auf den Schirm geholt.
»Sklavenarbeit bei Saw. 60% der abhängig Beschäftigten mit einem Einkommen unter 20.000 Euro pro Jahr fühlen sich durch den Titel bestätigt. 85% der Entscheider stimmen den Methoden von Saw zu, fühlen sich jedoch durch den negativ belegten Begriff abgeschreckt, ändern in Mehrarbeit bei Saw.«
Berner beugte sich zu Sven hinunter.
»Und kein Nahrungsmittelhersteller würde seine wichtigsten Rohstofflieferanten öffentlich diskriminieren.«
Ben scrollte die Auswertungstabelle weiter.
»Anzeigenwarnung. Saw bucht 6 farbige Doppelseiten für die nächsten 4 Ausgaben. Titel ändern in Saw sichert 10.000 Arbeitsplätze. Anzeigenwarnung. Saw-Konkurrent Deba droht mit Anzeigen Storno. Saw-Story streichen. Alternativvorschlag aus Themenliste Wachstumsbranche Schönheits-OP.«
Sven zerdrückte den Schokoriegel in seiner Hand. Ungläubig starrte er auf den Monitor. Mit einem schrillen Signalton sprang eine neue Meldung auf.
»Achtung! Letzte Seite aus der Politik!«
Ben startete den Marktforschungsgenerator. Berner stellte die Schale ab.
»Sie sehen ein bisschen blass aus, Meier. Gehen Sie nach Hause und schlafen Sie sich mal richtig aus.«
Sven stand langsam auf. Der Boden schien genauso aufgeweicht wie die Schokolade in seiner Hand. Berner umklammerte seinen Arm.
»Ich bringe Sie nach unten. Hier entlang geht es schneller.«
Er öffnete eine Feuertür am anderen Ende des Raumes. Eine eiskalte Böe schlug Sven entgegen. Die Blaulichter von Polizei und Krankenwagen flackerten nur kurz. Der Globus auf dem Dach drehte sich unermüdlich weiter und sandte ein Licht in die Stadt. Susanne Henke, ewige Frische. Deine Frischzellenkur, du brauchst es einfach. Spüren, wie die Kälte in deine Haut beißt, die Heizungsluft verweichlichten Lungenflügel erst schmerzhaft zusammenzucken und sich dann an der eisigen Höhenluft laben. Die Augen, verborgen hinter der verspiegelten Brille, auf die unendliche Weiße gerichtet. Dieses Nichts, das dich versöhnt mit dem Multitasking deines Manager-Daseins. Das Prickeln jeder Pore wenn du nach einer Schussfahrt in die Hütte kommst. Der Hütte, zu der außer dir und mir nur dein Busenfreund Anselm und seine reizende Rebecca Zutritt haben. Sie sind draußen mit dir auf dem Gletscher, während ich für den nötigen Hüttenzauber sorge. Energienachschub für die erfrischten Zellen. Ein Tag auf der Piste macht hungrig. Und mit zunehmendem Alter brauchen die Zellen nicht nur mehr als eine Frischzellenkur im Jahr, auch der Gaumen wird verwöhnter. In der Gefriertruhe mit außentemperaturgesteuertem Generator lagern die per Helikopter eingeflogenen Zutaten für die Haute Cuisine. In die Kunst der gourmetgerechten Zubereitung von Wild und anderem Getier hast du mich eigens von dem angesagtesten Sternekoch der Stadt einweisen lassen. Er war damit erfolgreicher, als du bei deinem Versuch, mein Skitalent zu wecken.
Die Bindung ist das Wichtigste, hast du gesagt. Wenn die Bindung sich löst, ist alles vorbei.
Ein halbes Jahr habe ich gebraucht, bis ich wieder laufen konnte. Dafür kann ich jetzt meinen rechten Unterschenkel allein auf die Abfahrt schicken. Mit der richtigen Bindung, versteht sich. Auf die achtet auch der Küchenchef. Kein Erbarmen dem, der wahllos Ingredienzien in sein Süppchen schüttet. Nur perfektes Zusammenspiel von Zutaten, Temperatur und geduldigem Hineinrühren schafft Verbindungen, die den Gaumen entzücken. Sinkt der Zucker nicht ab und löst sich auf, stimmt etwas mit dem Kaffee nicht. Oder mit dem Zucker. Trotzdem nett, dass du mir einen Becher ans Bett gebracht hast. Vielleicht ist es die Höhenluft, die dich verwirrt. So sehr verwirrt, dass du nicht nur dein, sondern auch mein Handy eingesteckt hast. Dazu die Eile, mit der jede Faser deines Körpers danach drängte, hinaus auf den Berg zu gelangen. Die in Konflikt geriet mit deiner Fürsorglichkeit, mir einen beschwerlichen Gang zu ersparen, die dich die Holzscheite lose vor dem Körper balancieren ließ, die dir so viel Schwung verlieh, dass der Stapel schwankte, die Scheite rutschten, stürzten und im Funkgerät den Garaus machten. Er kann es reparieren, sagt der nette junge Mann von der Bergwacht. Seine Hand zittert noch ein wenig, als er die Gabel zum Mund führt, doch langsam kehrt die Farbe zurück auf seine Wangen. Auch er war auf dem Gletscher, hat die Kälte gespürt, das unendliche Weiß abgesucht. Ich habe die Warnung im Radio gehört, kurz nach eurem Aufbruch. Eine Stunde später ging die Lawine ab. Anselm und Rebecca haben die Suchmannschaften gefunden. Unerreichbar für jeden Retter liegt dein kühles Grab in einer tiefen Gletscherspalte, konserviert dich in ewiger Frische. Susanne Henke, der Ring. Die Stille ist beunruhigend ohne dich. Das vertraute Knacken der Heizung plötzlich bedrohlich. Arbeitet nur das Holz oder sind es Schritte, unter denen die Dielen ächzen? Ich vermisse dein Schnarchen, obwohl es mich so oft wachgehalten hat. Dieses leise Schnurren, das sich über erkältetes Krähengekrächze bis zu laut rasselnder Großküchen-Kaffeemaschine steigerte, bevor du dich wild um dich schlagend auf die andere Seite gewälzt hast. »Sie müssen auch einmal wieder richtig durchschlafen, Frau Bentin«, hat Petra gesagt und mir ihren Schlummertrunk spezial bereitet. Am nächsten Morgen warst du weg, neben mir, kalt und verlassen, die Hülle, die deinen sprühenden Geist beherbergt hat. Petra ist noch da. Ganz fleckig war ihr rundes Gesicht vor lauter »Wäre ich doch nur da gewesen«, schluchzen. Tröstend legte der Pfarrer den Arm um sie.
»Sie trifft keine Schuld, mein Kind.«
Treibt pflegerisches Pflichtbewusstsein sie auf die nächtliche Patrouille? Tagsüber ist das Trappeln ihrer bis über die Knöchel in dick besohlten Turnschuhen steckenden Füße allgegenwärtig. Wie ein Gummiball springt sie hin und her, erfüllt mir jeden Wunsch, will mir auch die anstrengenden Fahrten zur Bank ersparen. Keine Arbeit ist ihr zu schwer. Sogar die Schränke hat sie abgerückt, um gründlich sauber zu machen. Und sie ist so bescheiden. Heute Nachmittag habe ich ihr den Familienschmuck gezeigt und sie gebeten, sich ein Stück auszusuchen. Sofort sprenkelten rote Flecken ihren Teint. »Das ist wirklich nicht nötig, Frau Bentin. Die Brosche meiner Großmutter musste ich ihr förmlich aufdrängen.« Ob sie lieber einen der Ringe, die du und ich uns vor einem halben Jahr nach einem Renaissance-Modell haben anfertigen lassen, genommen hätte. Doch ihre Augen leuchteten, als ich ihr erlaubte, die Kassette für mich zurück in den Tresor zu legen. Nettes Mädchen. Ich bin langsam zu alt, um auf den Knien vor unserem Bett herumzurutschen. 2:30. Dem dumpfen Gong der Standuhr folgt ein leises Poltern. Keine Halluzination. Ich greife nach dem Ring, drehe den klobigen Stein nach innen, fahre über die ziselierte Einfassung, schließe die Augen. Nur nicht bewegen. Knarzend öffnet sich die Tür. Knick, knack, knick. Kommentieren schwache Fußgelenke jeden zaghaft tastenden Schritt. Säuerlicher Schweißgeruch vermischt sich mit einem süßen Aroma klebriger Schlaftrunkreste in dem Becher auf meinem Nachttisch. Sein Inhalt beruhigt die Zimmerpalme. Nicht die Luft anhalten, gleichmäßig atmen, die Lider entspannen. Aufgeladenes Knistern. Warmer Atem auf meinem Gesicht, rauschendes Rascheln, Daunen seufzen unter festem Druck, meine Nase in deinem Kissen, ganz schwach noch dein Geruch. Jetzt! Ich packe ihr Handgelenk, umklammere es mit aller Kraft, spüre, wie die Nadel sich ins Fleisch bohrt. Ein spitzer Aufschrei, der Druck lässt nach. Das Kissen rutscht herunter. Petra greift sich an den Hals, taumelt zurück, geht vor dem Bett zu Boden. Der Ring hätte den Borgias gefallen. Das Gift wirkt wirklich sehr schnell.